Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 4 von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Mein Name ist Michael Pelitz und das sind meine Gesprächspartner der heutigen Sendung. Jürgen Bucher, Fußballblogger, Systemkritiker, 12-Meter-Schütze auf dem brandneu gestalteten Online-Portal laola1.at. Und spätestens seit dem Fotoshooting für die neue Seite ist klar, dass er und nur er jedem Männermagazin der Welt Modell stehen könnte. Hallo.
Hallo.
Frank Wonisch, Taktikpoet, Systemanalytiker und seit vielen Wochen auf Facebook mit brutalsten Raumteilungs- und Raumergänzungswerkzeugen als L-Borland 2.0 anzutreffen. Hallo Frank, wie geht das Siedeln voran?
Ja, das Siedeln noch gar nicht, aber die Baustelle wird, hallo.
Alles klar. Das Thema Sturm, GAK, das abhanden gekommene Derby, der abhanden gekommene Stadtrivale. Wir wollen ein bisschen erforschen, inwiefern sich das Nichtvorhandensein des Grazer Derbys auf das Gemüt des Grazer Fußballs auswirkt, beziehungsweise wollen wir die Frage stellen, welches emotionale, wirtschaftliche und auch sportliche Vakuum es mit sich bringt. Und aus diesem Grund haben wir heute einen Erzroten ins Black FM Studio geladen, Matthias Dielacher, stellvertretender Obmann und Pressesprecher unseres geliebten Feindes, des GAK. Und nach dem Konkurs 2007 war er auch Mitbegründer der Initiative 1902. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo.
Wir wollten auch
einen kurzen Zwischenapplaus für einen Erzroten, der sich ins dunkelschwarze Studio traut.
Ja, bravo. Bravo. Wir wollten auch einen Repräsentanten des SK Sturm dabei haben. Das blieb aber mit folgender Begründung uns verwehrt. Zitat: Wie schon in der Vergangenheit werden wir uns auch weiter an die Richtlinie halten und eurer Diskussion nicht beiwohnen. Wir wollen einfach weiterhin unseren Anspruch, mit unserem hauseigenen Medium Sturmmedien Nummer 1 zu sein, gerecht werden. So viel dazu. Jetzt starten wir gleich ins Thema. Ich möchte eigentlich ein bisschen mit dieser emotionalen Ebene anfangen. Wahrscheinlich sind Stadt- oder Regionalderbys nicht immer die größten Spiele der jeweiligen Fußballnationen, wenn man vielleicht jetzt einmal England, London oder so ausnimmt. Aber in den meisten Fällen sind es die spannungsgeladensten und emotionalsten Spiele. Ich denke dann zum Beispiel Schalke gegen Dortmund, Real, Atletico, Roma, Lazio, Rapid, Austria, Wildon, Lebring. In einem Interview im Jahr 2009 mit dem Regisseur von Geliebter Feind, Markus Mörth, meinte dieser zum Thema Hassliebe Sturm GAK: Die Hassliebe ruht ja jetzt und das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann man sich nostalgisch an die Derbys und auch an den Feind erinnern. Das ist doch viel schöner als zu hassen. Matthias, vermisst du diese Derbys?
Naja, also eigentlich nein. Absolut nicht. Ein Derby war eigentlich immer eine extreme emotionale Belastung für mich. Also das ist die Emotion im Sinne von wirklichen Bauchweh 3 Tage vorher. Und im Endeffekt war dann, wenn es gerade noch gut gegangen ist, eine gewisse Erleichterung zwar da, aber der Triumph war nie in dem Sinne hoch genug, um das Bauchweh davor aufzuwiegen. Also es ist schon was Besonderes und es gehört natürlich dazu, aber momentan in meiner jetzigen Position auch geht mir das gar nicht ab.
Frank?
Naja, als Fan und Kurvengeher muss ich sagen, bin ich extrem ambivalent, was das ganze Thema betrifft. Aus meiner tiefschwarzen Seele heraus muss ich sagen, nein, fällt überhaupt nicht. Wenn ich ganz tief in mich hineinhöre, muss ich aber sagen, ein bisschen fehlt es natürlich schon, weil diese Reibefläche, dieses Gegenüber, dieser omnipräsente Gegner, dieses in derselben Stadt auch welche von der anderen Gesinnung zu haben und mit denen dann intensiv auf gleicher sportlicher Ebene diskutieren zu können und sich ein bisschen anfeinden zu können, diese positive Reiberei, die fehlt mir extrem, muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr es mich auch manchmal, ist ja nicht so oft vorkommen, aber manchmal furchtbar gestört hat, wenn wir Derby verloren haben und die Roten dann triumphiert haben, die Hänselei im Nachhinein, wie gesagt, ist ja so oft eh nicht passiert. Das fällt mir natürlich gar nicht, aber ich sehe das halt so, für mich ist es ein emotionaler Verlust, also jetzt emotionaler Verlust ist ein schwieriges Wort, aber ich habe emotional hier schon ein gewisses Vakuum, weil es das Davi nicht mehr gibt, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich glaube, das kommen wir dann später noch zu reden. Jürgen?
Ich vermisse es aus einem ganz bestimmten Grund, weil wenn man sich die Liga anschaut, wenn man nur gestern nimmt, Sturm Graz, Admira Wacker, 5129 Besucher. Wenn man die Liga nimmt und die Gegner nimmt, die regelmäßig in Graz sind, es wäre einfach ein Spiel oder zwei Heimspiele mehr, oder in Graz wären es ja dann bei einem Derby sogar vier Spiele, wo das Ambiente, die Atmosphäre und die ganze Rahmenbedingungsgeschichte einfach was anderes ist, als es momentan in der Liga oft präsent ist. Allein deswegen hätte ich es gerne irgendwann wieder zurück, unabhängig von all den Dingen, die bereits gesagt wurden, die ich großteils teile. Aber rein aus Liga-Perspektive vermisse ich dieses Derby. Ja.
Ich muss aber auch dazu sagen, es hat sich schon in der Zeit, wo es das Derby noch gegeben hat, ja schon gewandelt. Für mich war es ein ganz ein großer Unterschied. Diese Derbys in Liebenau, in dem neuen Liebener Stadion ab 1997 und das, was davor war, das, was ich noch als Kind erlebt habe. Ich bin neben dem Casino-Stadion oder neben dem GAK-Platz aufgewachsen und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zum ersten Mal in die Kurven gekommen bin. Das war wie ein Ausflug in eine andere Welt. Also für mich war südlich vom Jakominiplatz eh fast nicht möglich, dass ich da jemals hinkomme. Aber wenn man dann hingekommen ist, dann ist man auf keinen Fall links oder rechts abgebogen als Kind. Und dass es dann überhaupt einen Fußballplatz gibt und diese Atmosphäre, das war ganz was Besonderes. Danach in Liebenau ist das eigentlich abgeflacht. Dadurch, dass es nicht die beiden Stadtteile waren, die gegeneinander angetreten sind, hat es da eine Vermischung gegeben, die aus meiner Sicht nicht nur positiv zu sehen ist. Das ist schon Norden gegen Süden, das hat was gehabt, das tut schon weh.
Das stimmt sicher, der Verlust des jeweiligen Homegrounds hat einen Unterschied gemacht, das kann ich mir auch noch erinnern. Ich bin auch ins Karösestadion, bin ich glaube ich zweimal gegangen insgesamt, da geht man einfach nicht hin. Das war schon eine unterschiedliche Geschichte, dass man den anderen bei sich empfängt, das war schon eine coole Geschichte. Aber mittlerweile durch das Liebenauer Stadion hat sich das halt einfach entwickelt auf einer internationalen Ebene, dass die meisten Derbys in den großen Städten oder sehr viele zumindest teilen sich das Heimstadion. Nicht alle, aber viele. Es macht emotional dann nicht immer einen Unterschied, aber ich verstehe die Komponente, die du meinst mit dem Away-Stadium sozusagen.
Du, Jürgen, du hast das vorher schon irgendwie angesprochen, also diese Emotionslosigkeit, und du hast das auch kurz angesprochen. Zuletzt, wie im Stadion war, habe ich das jetzt auch wieder schmerzlich gespürt. Also man merkt, der Verein spielt, das Tor, das 1:0 für Sturm ist gefallen, Horvath hat es erzielt. Ja, der Applaus, der Jubel war moderat, muss ich jetzt einmal sagen. Am Ende des Spiels, 96. Minute Ausgleich, es war, ja, man ist in der Straßenbahn gestanden und irgendwann war das weg. Das Thema war weg. Das ist schon irgendwie ein Problem des Sportfans oder des Sturmfans. Jetzt, wie das der GAK-Fan sieht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber glaubt ihr, dass diese Emotion durch spannungsgeladene Derbys sich auch auf andere Spiele, also Stichwort zum Beispiel Zuschauerzahlen, beziehungsweise auf die Euphorie, auf steigende Euphorie auswirken könnte? Also das Vorhandensein des Derbys?
Ich glaube, dass die Problematik bei Sturm momentan mit dem Verlust des GAKs eigentlich nichts zu tun hat. Das ist bei Sturm aber den anderen emotional relevanten Spielen wie gegen Rapid auch nicht so, wie es vor ein paar Jahren noch war oder vor vielen Jahren noch war. Es ist einfach insgesamt der Problematik, wie dieser Verein gerade aufgestellt ist. Das würde ich jetzt nicht mit dem GRK-Thema vermischen. Das glaube ich überhaupt nicht.
Na, also, was ich schon glaube, ist, es gibt da schon eine sportliche Komponente. Und da hast du sicher recht mit der Theorie, dass das Vorhandensein des direkten Rivalens weniger wichtige Spiele in der Liga oder weniger brisante Spiele in der Liga vielleicht auch brisant macht. Weil man, wenn man sich nur vorstellt,
aufwertet,
dass man mit dem Lokalrivalen zum Beispiel im Mittelfeld der Liga Head-to-Head herumspielt, ne? Dann ist jedes Spiel gegen irgendeinen Underdog ja plötzlich total wichtig, weil man kann nicht Meister werden vielleicht und man kann auch sonst nicht viel werden, aber man kann zumindest vor dem Lokalrivalen sein. Und das macht natürlich Spiele vielleicht im Mittelfeld einer Liga plötzlich wieder brisanter, spannender und interessanter, damit man zumindest, also aus unserer Sicht zumindest vor den Roten ist in der Liga, ne? Das wird uns jetzt noch jahrelang gelingen, sportlich davor zu sein, aber das kann natürlich auch ein Spiel gegen eine fade Admira plötzlich wieder spannender machen, wenn es knapp stehen würde.
Sehe ich auch so. Matthias?
Das würde ich auch unterschreiben. Da fällt mir etwas ein. Früher war es so, wenn ich dann hin und wieder vor dem Spiel gewettet habe bei diesen Wettanbietern vor dem Stadion und 10 Euro gesetzt habe, dann habe ich prinzipiell nie, auch wenn es vollkommen logisch war, auf einen Sturmsieg gesetzt. Ich habe immer eine ganze Runde gespielt und wenn es vollkommen klar war, der Sturm auswärts einen komplett unterlegenen Gegner panieren wird, ich habe trotzdem auf zumindest X aber oder auf den Gegner gesetzt. Ich habe es nie in meinem ganzen Leben übers Herz gebracht, auf einen Sturmsieg zu setzen. Da hätte ich lieber alles Geld der Welt verloren.
Ja, und da sieht man eben, was es für eine Dynamik hat. Und ich glaube, die Dynamik fehlt einfach. Und das ist halt echt schade, ne? Weil die ist jetzt halt inexistent. Weil warum sollte man das jetzt thematisieren? Also es gibt bei uns im Bekanntenkreis Menschen, die sich wahnsinnig drüber freuen, wenn der GAK jetzt in der Unterliga zufällig mal unentschieden spielt, ne? Ganz ehrlich, es ist mir wurscht, ne? Mhm.
Weil du kurz das Wetten angesprochen hast, nochmal um den Markus Mörz zu zitieren, über Derby-Wetten. Erinnern kann ich mich an einen Tag, an dem wir, mein Vater und ich, einen Esel aus Breding geholt haben, damit ein roter Kollege seine verlorene Derby-Wette einlösen konnte. Was sind eigentlich eure schönsten Derby-Erinnerungen?
Schönste Derby-Erinnerung ist für mich das Derby nach dem Wiederaufstieg. Jetzt muss ich rechnen, ich glaube, das war 1994. Das Derby war am GAK-Platz und ich war nicht dabei. Wir hatten die silberne Hochzeit meiner Eltern und wir mussten das heute in Kärnten groß feiern. Und in diesem Lokal gab es nur einen kleinen flimmernden Schwarz-Weiß-Fernseher in der Küche beim Koch. Und wie dann die Fußballsendung gekommen ist, waren dann alle dort und haben halt eben die Fußballsendung gesehen und dieses 3-2 dann gebührend gefeiert. Ein Freund meiner Eltern hat nachher verkündet, Champagner für alles, bis keiner mehr da ist. Das ist ihm richtig teuer gekommen. Das war sicher eine der schönsten Erinnerungen.
Jürgen?
Es ist schwer für mich, eins rauszunehmen, aber es war einfach eine wahnsinnig interessante Geschichte, trotzdem wir das Thema vorher hatten mit den unterschiedlichen Heimstadien. Das Eröffnungsspiel des Liebenauer Stadions war schon eine recht coole Sache. Also okay. Der 4-0-Sieg von Sturm, das war schon bleibend in Erinnerung, sagen wir so.
Frank?
Meine bleibendste Derby-Erinnerung?
Boah, die schönste eigentlich.
Die schönste Derby-Erinnerung, also im Nachhinein muss ich sagen, finde ich nicht gut, dass es meine schönste ist. Meine schönste Derby-Erinnerung war, glaube ich, das letzte Derby, wo es dieses emotionale Moment in der Sturmkurve gab, dass man den geliebten oder nicht geliebten Feind verabschieden konnte. Das ist eine extrem bleibende Erinnerung. Die schönste Erinnerung ist, glaube ich, war, glaube ich, damals die Wiedereröffnung vom Stadion, weil ich mit dem damaligen Spiel und dem damaligen Ausgang in keinster Weise gerechnet hatte, glaube ich.
Also ich möchte meine nicht so schönste Derby-Erinnerung erzählen. Der phänomenale Radovan Radakovic und seine gigantischen Ausflüge. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, aber es war, glaube ich, eine 0-4 oder 1-4 Niederlage am Ende. Das war schon sehr spektakulär, wie man mit 3 Fehlern 4 Gegentore bewirken kann.
Ich glaube, es war 2004, 2005, 2005 im Frühjahr.
Okay. Glaube ich. Also, das war schon sehr spektakulär. Wenn ich mich an die Davis erinnere, war, also vor allem dann in Liebenau unten, war ja immer sehr viel Polizei, sehr viel Tamtam, sehr viel Hass auch dabei. Auch wie diese, also wie wirklich diese Institutionalisierung der Fangruppen entstanden ist. Das war ja aber eigentlich nicht immer so. Also, Jürgen.
Na, vor allem, wenn man wie schon länger in Wien lebt, kriegt man mit, dass das Derby zwischen Rapid und Austria in der Historie her eigentlich ein viel verfeindeteres war. Also da waren die Lager viel strikter getrennt, als es in Graz war. In Graz gab es aus meiner Eltern- und teilweise Großelterngeneration Leute, die sind zu beiden gegangen und haben im Derby dann einen präferiert. Das war ganz üblich. Das war nicht ein Beispiel, da gibt es mehrere davon. Die Radikalisierung und auch die Tumulte, die es rund um Derby dann in der Fanszene gab, waren dann eigentlich erst mit Beginn der organisierten Fanszene da, dass es wirklich geclasht hat rund um die Derbys. Das gab es vorher in Wirklichkeit nicht. Da gab es diese emotionale Abneigung und da gab es die Wetten und da gab es dieses nette Zeug, aber es gab Gewalt in dem Sinn eigentlich nicht.
Ja, also da kann ich mich ganz gut erinnern, wie vor dem Stadion umgebaut worden ist, wie die Straßenbahn verlängert wurde, gab es ja auch noch da bis unten und da waren ja die Fankurven noch andersrum und da kann ich mich erinnern, wie die Baustelle direkt vor dem Stadion war an ein Derby, das nach dem Derby ziemlich eskaliert ist, wo die Baustellengitter geflogen sind und die Pflastersteine in beide Richtungen. Und das war für mich so ein bisschen ein Tiefpunkt dieser ganzen Geschichte, wo ich mir gedacht habe, wenn schon manche glauben, sie müssen sich da irgendwie Saures geben, dann doch bitte nicht am Stadionvorplatz, wo Familien und Kinder auch das Stadion und das Derby verlassen. Das war so ein bisschen einer meiner Tiefpunkte in meiner Rückschau.
Ja, also ich möchte da bei dir noch einmal anknüpfen. Es ist, stimmt schon, es ist historisch bedingt, dass in Graz die Fußballfans zu mehreren Spielen gegangen sind. Früher war ja nicht nur Sturm und GRK da, es war der Sportclub weit vorn. Austria Graz war einmal sogar Tabellenführer in der Bundesliga durch einen Sieg gegen GRK in der ersten Runde. Damals war es so, dass man generell 3 bis 4 Spiele sich angeschaut hat. Und da waren halt 4.000 Leute am Austria-Platz und dann waren 10.000, wenn natürlich ein interessanteres Spiel war, in der Karösestraße. Es war nicht einmal so, dass die Heimstätten fix waren. Je nachdem, nach Verfügbarkeit, wurde dann zum Beispiel GRK gegen Sturm am Sportclubplatz gespielt, weil es halt die größte Kapazität gegeben hat. Und dadurch war das nie so getrennt, glaube ich. Und das hat dann, da gebe ich da recht, das hat es dann eigentlich erst mit der Ausbildung von, sag ich jetzt, Fankulturen begonnen.
Jetzt aus rein emotionaler Sicht, wirklich jetzt emotional gesehen, welcher Spieler des geliebten Feindes sozusagen, welchen Spieler hättet ihr gern in den Reihen eures Teams gehabt, wenn ihr jetzt euch so zurückerinnern könnt? Also wirklich nur emotional betrachtet.
Also den ich haben wollte, den hatten wir dann, weil das war der Muratovic.
Okay, Frank?
Also ich tue mir wahnsinnig schwer, klar zu definieren, welchen GRK-Spieler ich emotional gesehen gerne gehabt hätte, weil der Großteil von denen mir wahnsinnig unsympathisch war. Ich kann es umdrehen, ich kann definitiv sagen, wen ich überhaupt nicht haben hätte wollen. Oder kommt die Frage noch?
Nein, die kommt nicht.
Nein, das ist nämlich die Davi-Kuh Igor Bamic. Also den hätte ich nie haben wollen. Er hat zwar immer gegen uns getroffen.
Hat uns sehr geschadet.
Aber das ist mein absolute, wie soll ich sagen, mein absoluter emotionaler Tiefpunkt in den Reihen der Roten.
Da kann ich mich auch anschließen, es geht bei mir auch in die Richtung. Wen hätte ich besonders gern gehabt, fällt mir eigentlich keiner ein. Aber Roman Mehlich, ich hatte einmal die Chance, ihn zu überfahren. Ich habe es dann nicht getan, aber niemals hätte ich ihn akzeptiert.
Ja, okay.
Jetzt möchte ich bitte auch noch die Hassobjekte nennen dürfen, weil das ist natürlich die viel interessantere Frage.
Entschuldigung.
Also als erstes fällt mir ein, niemals gewollt hätte ich Dieter Ramusch aus einer holistischen, ganzheitlichen Sicht des Fußballers Ramusch, den hätte ich wirklich verabscheut im Sturmdress. Und es gab früher, so in der Zeit von Adi Pinter und so, da gab es eine ganze Reihe von Menschen, die ganz schrecklich gewesen wären, wenn die überstürzt. Dieter Schatzschneider fällt mir da zum Beispiel ein und so schreckliche Gestalten.
Aber was mich jetzt verwundert ist, dass man als GRK-Fan so gar kann also jetzt haben sich ja in einer gewissen Zeit, wo wir einen Zigarre rauchenden Präsidenten hatten, da haben bei uns die Spieler ja gewechselt wie andere Leute die Unterhosen und da war nie einer dabei, wo man gesagt hat, das ist echt ein guter Fußballer und der ist so wenig jetzt schwarz identifiziert, dass man ihn akzeptieren könnte oder dass man ihn gut fände oder den man als Typ irgendwie gut gefunden hätte.
Nein, also muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich gute Kicker, keine Frage, aber dass ich gesagt hätte, ich hätte ihn gern, so weit geht's auch nicht.
Okay.
Ja. Allerdings muss man dazu sagen, diese strikte Trennung, es hat ja immer wieder Spieler gegeben, die Seiten gewechselt haben, manche mehrmals. Mhm. Da fällt mir jetzt mal auf die Schnelle der erste, da war glaube ich der Koschak. Mhm. Und wir haben ja auch jetzt durchaus Spieler mit schwarzer Vergangenheit bei uns.
Mhm.
Und das funktioniert mittlerweile ganz gut mit ihnen. Mhm. Wir haben sie soweit.
Ich weiß, aus sportlicher Sicht, das nehme ich jetzt vorweg, den Boban Dimitrovic ganz, ganz klasse gefunden bei uns. Ich glaube, der war dann nur eine Saison bei uns, aber der war wirklich gut, meiner Meinung nach. Zum Sportlichen, wenn der Benny Sikora jetzt da wäre, würde er mich sicher berichtigen, 17 Mal, aber seit 1920 zählt man jetzt 197 Begegnungen, davon gab es 185 Aufeinandertreffen in der Meisterschaft, 130 auf Profi-Ebene und eine Handvoll Begegnungen im Cup. Das allererste Derby fand 1911 statt, das letzte datiert vom 17. Mai 2007. Die meisten der 197 aufeinandertreffen konnte Sturm gewinnen. Aber im Prinzip war die Statistik nicht so unausgeglichen. Das zeigt aber auch, dass man sich viele Jahre auf Augenhöhe eigentlich rivalisiert hat. Und zumeist war es doch so, kann man sagen, glaube ich, dass ein starker GAK auch einen starken SK-Sturm irgendwie und umgekehrt impliziert hat, ist mir immer vorgekommen. Also wenn der GAK eine starke Mannschaft gehabt hat, war Sturm auch immer sehr bemüht, einen richtig starken Kader zu haben und umgekehrt. Frank, wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ob es am starken GAK gelegen ist, dass man bemüht war. Bemüht war man hoffentlich von Haus aus. Aber Faktum ist, wenn ich so zurückdenke, fällt mir halt das GAK-Meisterjahr ein, wo wir gegen einen Abstieg gespielt haben und die Roten Meister waren sind. Und sonst war es, glaube ich, nie wahnsinnig weit auseinander. Ja, es gab zu Zeiten des mittleren Playoffs dann noch einmal der eine rauf, der andere runter. Aber man war eigentlich selten ganz weit voneinander entfernt. Und ich glaube schon, dass da auch, wie vorher besprochen, dieses emotionale Moment vielleicht ein bisschen dazukommt, dieser Lokalrivale, der anstachelt und der für ein bisschen sozusagen einen auch noch weiter treibt, wenn man auch im Mittelfeld der Tabelle und somit in der sportlichen Wertlosigkeit herumrudert. Ich glaube schon, dass es funktioniert.
Also ich möchte dazu aber auch sagen, wenn diese Rivalität dann zwangsläufig zu diesem Wettrüsten, sage ich jetzt einmal, führt, dann ist es ein Grund mehr für mich, dass ich es nicht möchte.
Ja, das hat es doch gegeben, oder?
Kann ja, schon das sagen. Hat es definitiv gegeben, aber das haben dann im Endeffekt beide verloren, nur wir nachhaltiger.
Mhm. Ja, aber da muss ich auch einhaken, das ist natürlich richtig, weil beide Vereine haben ja in ihrer jüngeren Vergangenheit durchaus sehr, sehr prototypische Beispiele dafür, was dann passieren kann. Beim GAK habe ich jetzt den Einblick nicht so, aber Sturm ist zumindest bei aller Kritik an der Vereinsführung, glaube ich, momentan zumindest weit entfernt, einen Kartenkind zu legen. Also Ich glaube mal, dass dieser Verein zumindest so stabil ist, dass sowas nicht mehr passiert. Ich hoffe, dass der GAK, wie auch immer er sich entwickelt, eine ähnliche Entwicklung hinkriegen kann, dass man diese Fälle nicht mehr hat, die dann im Gerichtssaal enden.
Okay, wenn man das jetzt auch wirtschaftlich betrachtet, Graz hat knapp 300.000 Einwohner, die Steiermark etwa 1,2 Millionen. Wie seht ihr das aus wirtschaftlicher Perspektive? Generell verträgt eine Stadt von doch moderater Größe zwei Vereine mit dann halt in der Bundesliga millionenschweren Budgets und natürlich auch ähnlichen Sponsorengewässern. Matthias, weil wir vorher ein bisschen diskutiert haben schon über das, also wie siehst du das?
Also ich würde sagen, prinzipiell, wenn man von der Einwohnerzahl ausgeht, müsste man dann natürlich sagen, nein. Aber das Maß der Dinge ist nicht die Einwohnerzahl, es ist die Zuschauerzahl. Und man muss sich jetzt einmal vorstellen, wie viele Einwohner hat Wien und wie viel gehen ins Stadion. Also ein Sponsor würde ja natürlich, sage ich jetzt mal, sich an den Zuschauerzahlen oder sollte sich eigentlich an den Zuschauerzahlen orientieren. Das generelle Problem im österreichischen Fußball ist, dass er offensichtlich aus welchen Gründen auch immer nicht attraktiv genug ist, um 20, 30, 40.000 Leute wöchentlich oder zweiwöchentlich ins Stadion zu bringen. Es ist fast nicht finanzierbar in dieser Form und so wird es natürlich schwierig.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde das nicht an der Zuschauerzahl festmachen, sondern an der Wirtschaftsstruktur einer Region. Und wenn ich schaue, was in Österreich in der Liga herumkickt, was auf Mäzenatentum passiert, so wie in Grödig, wo eine Familie diesen Verein quasi trägt, wenn diese Familie weg ist, dann ist der Verein mit weg. Mir wäre 100-mal lieber, es gäbe in einer Stadt wie Graz oder Linz zwei Vereine mit der wirtschaftlichen Rahmenbedingungsumgebung, die es dort gibt, weil das gesündere Vereine bewirken könnte, die nicht auf Daumen hoch, Daumen runter von einzelnen Personen abhängen würden. Und das wäre immer noch in Graz mit zwei Vereinen besser möglich, als wir in den österreichischen Dörfern.
Ja, also meine wirtschaftliche Meinung dazu ist ganz klar, wenn man sieht, wie sich die Sponsorenverteilung bei Sturm Graz in den letzten Jahren entwickelt hat, dann muss man ganz deutlich und auch ehrlich sagen, hat Sturm Graz davon profitiert, dass der GAK in Ligen spielt, die für ein mittelgroßes Unternehmen im Sponsoring verhältnismäßig wenig interessant sind. Die haben natürlich Kleinsponsoren oder wir haben Kleinsponsoren dazugewonnen, die vielleicht früher GAK-Sympathisanten oder Fans waren und dort auch gesponsert haben. Und die sponsern halt jetzt bei Sturm, weil Sturm halt in der Bundesliga ist. Somit muss man aus wirtschaftlicher Sicht ganz, ganz klar sagen, ist es wahrscheinlich, solange man nicht ein wahnsinnig emotionalisierendes Derby mit seinem ganzen Umfeld kreieren kann, mit hohen Eintrittspreisen und allem drum und dran, ist es wahrscheinlich aus Sicht der Schwarzen momentan wahrscheinlich besser, wenn der GAK noch nicht in der Bundesliga ist. Unabhängig davon muss man schauen, wann sich mittelgroße oder Kleinsponsoren wieder stärker für den GAK zu interessieren beginnen. Das könnte ab der Landesliga dann der Fall werden und dann wird man sehen, ob es da eine Verschiebung gibt. Aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es aus Sturm Graz Perspektive natürlich einfacher, Sponsoren zu lukrieren und Sponsoren zu halten, wenn der GAK noch nicht in einer wahnsinnig relevant sportlichen Liga unterwegs ist.
Das ist aus der rein kurzfristigen Sturmperspektive richtig. Langfristig halte ich das für nicht richtig. Wenn ich nämlich zum Beispiel die ganze Liga denke und die Aufwertung einer Liga denken würde, wo wieder Traditionsvereine à la GAK oder LASK oder regelmäßig Wacker Innsbruck und nicht immer nur eine Saison mitspielen würden, würde diese ganze Liga an Prestige gewinnen, attraktiver für Sponsoren werden und dann wäre dieses Thema mit GAK und Sturm kein Problem mehr.
Das würde ich gar nicht absprechen, bin ich ganz bei dir. Mir ist zehnmal lieber GAK in der Bundesliga als Grödig oder sonst irgendwer, ne? Ganz ehrlich. Wir können es nur von heute auf morgen jetzt eh nicht bewältigen und in einer 3-5-Jahres-Perspektive, was der GAK mal im Minimum brauchen wird, um wieder irgendwo hinaufzukommen, sage ich mal, glaube ich, ist es mir aus Sturmsicht so jetzt irgendwie wirtschaftlich sympathischer.
Matthias, du noch was dazu vielleicht?
Naja, also wie gesagt, also sponsorenmäßig ist es natürlich in der Unterliga nicht so rosig, das ist klar. Wir kommen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz gut aus, aber jetzt kommt für uns halt der große Schritt in die Oberliga, da werden andere Summen ins Spiel gebracht. Wir haben uns jetzt schon einmal Gedanken gemacht, sollten wir aufsteigen, das ist ja auch noch nicht fix, werden wir um rund 100.000 Euro mehr brauchen und die muss man erst einmal auftreiben und das wird dann für uns interessant und da kommen wir dann genau an den Punkt, wo wir dann schon auch die Konkurrenz am Sponsormarkt von Sturm spüren werden. Momentan ist das eigentlich auch nicht der Fall. Wir haben keine großen Sponsoren, die jetzt großartig bei Sturm wegfallen würden. Das ist jetzt nicht... unser größter Sponsor zahlt uns 17.000 Euro, wenn es gut geht. Das heißt, da müssen gewisse Auflagen, gewisses Bildmaterial muss da sein in den Medien, dann bekommen wir 17.000 im Jahr. Das sind jetzt keine Summen, wo sich ein Sturmfunktionär zu einem Sponsorgespräch bewegen würde. Aber für uns ist das natürlich viel Geld.
Und das Derby an sich als Spiel, als Event, bringt es so viel jetzt finanziell, dass es das dann so positive Auswirkungen hat auf die gesamte finanzielle Situation? Ich meine, wir haben das Thema eh schon angeschnitten, aber wie ist das? Wie siehst du das?
Da hängt es natürlich davon ab, was man sozusagen auch für die Infrastruktur zahlt. Natürlich hat man Mehrausgaben, enorme Mehrausgaben, was die Sicherheit betrifft. Die Stadionmiete war immer ein heißes Thema. Ich weiß nicht, was Sturm momentan zahlt. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß, was uns damals angeboten wurde, als uns Paris Saint-Germain angeboten wurde als Testspielgegner für einen gerade frisch gebackenen Gebietsligisten. Durchaus witzig. Wir haben es dann abgelehnt, nachdem wir inklusive Antrittsgebühr und Stadionmiete dann 90.000 Euro zahlen hätten müssen. Aber ich glaube, es sind rund 27.000 Kaltmiete, die damals von uns verlangt wurde und das muss man mit einrechnen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Derby so viel bringt. Das natürlich, wenn es dann 4 Spiele sind, schaut es anders aus. Gell? Du hast dann einen Umsatz von, sagen wir, grob geschätzt 280.000 Euro pro Spiel. Das macht schon was her. Das muss man sich natürlich teilen. Also, aber rund 500.000, aber da bleiben dann vielleicht 200.000.
Ja, das ist eben der Aspekt. Ich glaube, das Derby kann natürlich was bringen. Nur du hast ganz klar angeschnitten, wenn ich so an die letzten Derbys denke und an den nötigen Sicherheitsaufwand im und rund ums Stadion, um das halbwegs gesittet und mitteleuropäisch abwickeln zu können, muss man ganz ehrlich sagen, muss ja Eigenwert sein, so wahnsinnig viel Geld bleibt da wahrscheinlich nicht über und Da ist halt dann die Frage, ob dieser emotionalisierende Wert, wie schnell der zu greifen beginnt. Ich, also der Romantiker in mir will natürlich immer das Derby zurückhaben und ist der Meinung, du kannst mit einem Derby ganz viel finanzieren. Der Realist in mir sagt, das müssen wir, glaube ich, alles mal trocken rechnen und sich das dann einmal anschauen, um bewerten zu können, ob da wirtschaftlicher Mehrwert daraus entsteht. Ne?
Bei mir sagt das vor allem der Journalist in mir, weil das wäre eigentlich einer der interessanteren Komponenten, auch wenn es denn wieder ein Derby gäbe, weil du hättest wirklich eine Zeit lang, eine Saison oder zwei Saisonen lang, wie ich immer wieder Geschichten, die du lange nicht hattest. Aus der Perspektive könnte man es vielleicht auch noch sehen.
Mhm. Matthias, jetzt nochmal ganz konkret gefragt, also was ist das Ziel, der Plan für den GAK? Wann will man wieder im Profigeschäft mitmischen? Gibt es einen mittelfristigen Plan oder eher längerfristigen Plan?
Das ist jetzt gerade ziemlich schwer. Wir sind und befinden uns jetzt gerade an einem Punkt, wo wir uns wo wir jetzt nicht wissen, wie sollen wir uns weiterentwickeln. Wir haben bisher als Mitgliederverein, als Fanverein uns ganz gut positionieren können, aber jetzt müssen wir schon die ersten Weichen stellen und da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren, wie schnell wollen wir was erreichen. Wir sind uns intern schon so weit einig, dass wir nichts erzwingen wollen. Also du hast vorher gesagt, in 3 bis 5 Jahren sieht man sich in der Bundesliga.
Nein, ich habe gesagt, da kommt der GAK wieder in.
Da müsste uns ein bisschen entgegenkommen.
Sportlich relevantere Ligenbereich hinauf.
Ne? In 3 bis 5 Jahren sieht man sich wieder in irgendeiner Liga.
Ja. Es gibt ja die wunderbare zweite Bundesliga, nicht? Da könnte man
sagen. Ja. Das wäre allerdings durchaus interessant. Ihr kommt ein Stückchen entgegen und dann vielleicht haltet sich die Austria Salzburg auch noch, LASK, Innsbruck. Dann wäre die zweite Liga interessanter.
Dann können wir es auf Traditionsliga umtaufen.
Ja. Ich habe nur einen anderen Punkt zum Schluss, den ich gerne einbringen bzw. fragen würde, weil ich da jetzt ein bisschen die Übersicht verloren habe. Diese ganze Geschichte mit den Prozessen rund um den Konkurs, den es gab, da ist ja noch immer im Prinzip alles in Vorbereitung und es gab den Prozess ja noch nicht. Gibt es da den theoretischen Fall, dass dem jetzigen Verein, mit dem ihr aufgestellt seid, noch irgendwas trifft, wenn es da denn irgendwelche Urteile gäbe?
Nein. Da muss man auch dazu sagen, dass eigentlich hätte man diesen Schritt viel früher machen sollen, denn ich weiß nicht, was da noch im Keller liegt beim alten Verein oder bei der alten Struktur. Und das wissen wahrscheinlich wenige und das war einfach nicht mehr auszuhalten. Man muss sich vorstellen, wir haben gedacht, das passt alles und plötzlich kommen noch einmal 3,8 Millionen daher. Und das viele Jahre nach dem ersten Konkurs, also das hat ja keiner mehr verstanden. Das war, also es kann uns aus jetziger Sicht insofern nichts mehr treffen, weil wir also vereinsrechtlich ja eine Neugründung haben, die allerdings in den Stammverein wieder eingegliedert wurde. Vereinsrechtlich muss man sagen, war der alte Verein, der jetzt geschlossen wurde, ja auch aus dem Jahr 1978 und nicht aus dem Jahr 1902. Der bestehende Stammverein ist ja der Gründungsverein und wurde dann in den 70er Jahren gesplittet. Aber es kann uns da jetzt eigentlich nichts mehr treffen. Der alte Verein besteht ja sogar noch und wurde auch mit Hinblick auf diese Prozesse noch nicht geschlossen, damit sozusagen noch irgendwie ein potenzieller Verein da wäre, an dem man das Ganze abwickeln kann.
Alles klar. Fehlt uns jetzt noch irgendwas Grobes? Fällt uns noch irgendwas ein? Franki? Was Kreatives?
Wieso wir da spielen? Nein, wir haben die sportliche Komponente besprochen, wir haben die wirtschaftliche Komponente besprochen, wir haben am Anfang recht viel über die emotionalen Komponenten des GAKs und der Rivalität zwischen Sturm und GAK gesprochen. Ja. Also ich glaube, es ist ein verhältnismäßig umfassendes Bild. Ich merke gerade, der Rote will noch was sagen.
Naja, eine Geschichte fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt immer wieder Leute, die auf uns zukommen, ja, warum macht man nicht ein Derby so zum Spaß? Das kann aus meiner Sicht nicht gut funktionieren. Ein Derby ist kein Spaß.
Und damit haben wir jetzt ein Zitat.
Fürs
Anteasern unseres Beitrages. Sehr schön, vielen herzlichen Dank.
Ja. Es gibt immer wieder Anfragen, ob man nicht irgendeine ein Benefizspiel machen sollte. Aber wie wir schon geredet haben, es gibt so viel rundherum an Sicherheitsthemen. Wir würden es wahrscheinlich machen, wenn jemand daherkommt und sagt, wir übernehmen sämtliche Haftungen, die Kosten und dann ja. Aber sportlich hat das absolut keinen Witz. Ich meine, das wird ein 12-0, wenn wir Glück haben. Man muss es so sehen. Das wäre natürlich für den guten Zweck.
Man muss nicht sagen. Man merkt, du hast schon lange keine Sturmspiele mehr gesehen.
Seit 2007.
Ja, sind ein paar Jahre die Mur hinuntergeronnen.
Also ich muss,
ja, ich war schon so aufgeregt aufs Umschaltspiel.
Ja, das kommt in einer Sekunde. Ich muss sagen, ich vermisse die Davis. Ich wünsche mir sie auch bald wieder zurück. Nicht auf irgendeiner unteren Liga, also weil dann würde ja das heißen, dass wir irgendwie weiter versagen würden oder versagt hätten. Wir kommen aber jetzt gleich noch zu einem kleinen Spielchen. Das haben wir vorher nicht angekündigt.
Das war so nicht ausgemacht.
Ne? Das heißt, wir nennen es Umschaltspiel. Ich sage dir ein Entweder-Oder und du sagst das eine oder das andere und gibst eine kurze Begründung, warum. Also
ich muss probieren.
Bist nicht nur du, sondern auch die beiden anderen. Wir fangen beim Jürgen an, gehen dann über den Frank, dann lernst du das einmal ein bisschen kennen. Das hat nicht nur mit Fußball zu tun. Jürgen, Partylöwe oder Stubenhocker?
Da gibt es eine Alterskurve. Man wird vom Partylöwen immer mehr zum Stubenhocker. Also Richtung Stubenhocker tendenziell.
Okay. Frank, Feuerbachgasse oder Blumenhang?
Ich müsste jetzt sagen in between, aber aufgrund der Tatsache, dass ich in den letzten zwei Monaten wahnsinnig viel Zeit am Blumenhang verbracht habe, um ihn herzurichten und dort einzuziehen, Blumenhang.
Den ganzen Blumenhang.
Den ganzen Blumenhang.
Matthias, Savitzer oder Ramusch?
Definitiv Ramusch. Der Didi Ramusch ist für mich menschlich unglaublicher Kerl. Ich habe ihn auch einmal in St. Pölten besucht, ihn interviewt für ein Magazin. Er kommt immer wieder zu unseren Spielen, war in der ersten Klasse schon da, kommt von St. Pölten runter, definitiv Ramusch.
Jürgen, Krone oder Kleine?
Das ist die gemeinste Umschaltspielfrage, die es bis jetzt gab. Kronenzeitung, weil der Burkhard Enzinger hat mich auf Facebook entfreundet, das finde ich cool.
Frank, Topfpflanzen oder spazieren gehen?
Momentan spazieren gehen, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Topfpflanzen habe ich alle entsorgt.
Matthias, Schwarzwälder Kirsch oder Rotbarsch?
Definitiv Rotbarsch. Hat jetzt aber nichts Sportliches zu tun.
Jürgen, Jack Black oder Little Red Riding Hood?
Jack Black, Tenacious D ist irgendwie cool.
Okay. Frank, anschwärzen oder rot sehen?
Lieber anschwärzen. Ich bin nicht gern cholerisch.
Matthias, Stöger oder Schachner?
Stöger, absolut Stöger.
Jetzt sind wir auf die Begründung gebaut, ne?
Nein, der Peter Stöger war sicher der Trainer, der am meisten bei uns bewegt hat. Walter Schachner wird aus meiner Sicht überbewertet. Mit dieser Mannschaft wäre
Begeisterung in der Gruppe.
Mit dieser Mannschaft wäre auch ich Meister geworden.
Das ist dann für den Text unterm Titel.
Ja, genau. So, letzte Runde. Jürgen, Frühjahrssaison oder Herbstsaison?
Frühjahrssaison, weil da wird es dann irgendwann wieder warm wenigstens.
Frank, Black Sabbath oder Red Hot Chili Peppers?
Black Sabbath. Weil die Chili Peppers dann überbewertet.
Die letzte Frage, Matthias. Rot oder Fischl?
Das ist nicht zu beantworten.
Das ist wie Krone Kleine, oder?
Nein, dann gibt es da irgendeinen Joker, dass man aussteigen kann?
Man muss sich entscheiden.
Man muss sich entscheiden, das ist hart.
Du kannst natürlich auch jetzt 5 Minuten lang nicht antworten, dann ist irgendwie die Sendung trotzdem
aus. Aus persönlichen Gründen, persönlich mehr Reibereien oder Differenzen habe ich mit Harald Fischl. Also das klingt jetzt brutal, aber da muss ich mich schon für Rudi Roth entscheiden.
Der okay. Dankwart hat gewonnen.
Ausgezeichnet. Gut, also zum Ende ein herzliches Dankeschön an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik in Personalunion und zwar dem unvergleichlichen Martin Meyer. Auch wenn es so schien, als hätte er vor unserem Eintreffen im Studio seine roten Fanartikel noch schnell weggeräumt. Danke an meine Gesprächspartner, danke Matthias fürs Kommen, danke an alle, die zugehört haben. Wir möchten euch weiters noch ganz herzlich einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite, erzählt allen, dass es uns gibt, auch den GAK-Fans, und macht Themenvorschläge, was wir in nächster Zeit diskutieren können. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.